Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zum Kapitalcafé. Heute zu einer Sonderfolge. Wir wissen noch nicht genau, wann die rauskommt, weil es hängt davon ab, wie gut der Internetempfang vom Flo im Zug ist, weil der wird die direkt mit einer heißen Nadel gestrickt, jetzt geschnitten haben. Also was ihr gerade eben hört, denkt an Flo im Zug. Wir haben uns heute mit zwei Experten, eigentlich drei Experten, Flo, Max, Aktienmax und Dominik von Defensive Aktien und ETFs von Wikifolio, haben wir uns heute mal verabredet, weil wir wollten einfach mal unseren Senf zum SpaceX IPO geben. Das haben wir ja schon mal angeteasert. Und da haben wir ja wirklich, weil Max ist ja, also beides sind ja langfristige Investoren, aber wir haben jetzt festgestellt, Max ist eher der Offensivere, der auch mal bereit ist, ein paar Verluste in Kauf zu nehmen oder wenn es runtergeht, weil er langfristig dann glaubt. Und der Dominik ist eher jemand, der nicht so bereit ist, kurzfristig Verluste in Kauf zu nehmen und einfach ein stetiges Wachstum sehen möchte. Herzlich willkommen euch allen und ja, ich bin mal gespannt, was wir heute alles für Meinungen finden zum SpaceX IPO.
Ja, schön, dass ihr beide dabei seid, Max und Dominik. Max, wir beide sind ja sehr aktiv auf X und wenn man die letzten Tage durch die Timeline scrollt, ist eigentlich alles voller SpaceX. Und wie ist denn dein Fazit jetzt so nach den ersten Tagen? Hat dich jetzt die Bewertung überrascht? Wie hast du den IPO und wie hast du die letzten Tage seit dem Börsengang von SpaceX erlebt?
Ja, also erstmal hallo Flo, hallo Carsten, hallo Dominik. Schön, dass ich wieder mit dabei sein darf. Wie ich die ersten Tage vom SpaceX-Börsengang wahrgenommen habe, also ehrlich gesagt, wie erwartet, ne? Die Aktie ist natürlich erstmal gestiegen am ersten Handelstag, es stand jetzt auch noch im Plus, ne? Ich glaube, am ersten Handelstag lagen wir etwa 19% im Plus. Ausgabepreis waren ja $135 und jetzt sind wir, glaube ich, bei, stand jetzt $186. Also auf jeden Fall ein positiver Start. Über 2 Billionen Dollar Börsenwert ist da schon mal eine Ansage. Aber ich persönlich werde mich da jetzt erstmal noch zurückhalten mit dem Kaufen. Ich werde da erstmal von der Seite mir das ansehen. Aber es ist definitiv ein sehr spannendes Unternehmen, so viel schon mal vorweg.
Ich fand das ja sehr spannend. Wir haben im Vorfeld ja auch diskutiert oder ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal hat jeder so drauf gefiebert, so ein IPO. Und es war ja auch sozusagen zum ersten Mal, dass auch Privatanleger die Möglichkeit hatten, zumindest zu zeichnen. Ich habe das auch versucht mit dem kleinen Betrag. Ich habe da 0,44% Anteile bekommen bei Trade Republic. Bin natürlich zufrieden mit dem Zuwachs, aber ist das vielleicht auch ein Trend, was wir jetzt bei mehreren Börsengängen vielleicht erleben werden, dass man, stehen ja noch ein paar größere Börsengänge dieses Jahr an oder zumindest noch auf dem Programm, dass auch Privatanleger davon profitieren können, bevor es an die Börse geht?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Du sprichst das ja gerade an mit dem OpenAI-Börsengang und auch Anthropic, die auch Stand jetzt meines Wissens dieses Jahr an die Börse wollen, zu ja auch sehr hohen Bewertungen, wahrscheinlich auch so im Bereich von 1 Billion Dollar und ähnliches. Nicht ganz so viel bei SpaceX, aber in die Richtung. Was natürlich bei dem SpaceX-IPO besonders war, dass ja, ich glaube, 30% der frisch ausgegebenen Aktien alleine für Retail-Investoren vorgesehen waren. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Normalerweise liegt das so bei 10%, die Quote. Also da war schon bewusst der Fokus darauf, auch Retail-Investoren von ganz früh auf Zugang zu geben. Und also aus meiner Sicht ist schon ein positives Zeichen, dass natürlich viele daran partizipieren können. Man muss natürlich aber auch sehen, die Bewertung stand jetzt wirklich sehr hoch. Also aus meiner Sicht sehr sportlich, da ist viel Zukunftsmusik eingepreist. Aber auf X und Social Media wird das natürlich auch sehr heiß diskutiert, weil ich glaube, es war mit der am längsten erwartetste IPO. Also ich glaube, Leute haben schon deutlich länger drauf gewartet und das hat sich dann natürlich jetzt hier durch den Börsengang dann zum Ausdruck gebracht und auch die Begeisterung, die da bei vielen mit dabei war. Genau, ich glaube, das macht dann nochmal ein ganz neues Kapitel auf. Stichwort Raumfahrt und Satelliteninternet oder auch Rechenzentren im Weltall. Das sind da, glaube ich, so die spannenden Wachstumsfelder. Aber wo natürlich auch sehr viel Zukunftsmusik drin ist.
Ja, nur die Retail-Investoren, das sind wir, die Kleinanleger, ne? Das ist das Besondere diesmal. Ja, Dominik, wie hast du das erlebt? Oder was sind deine 50 Cent dazu?
Ja, für mich war es ein sehr großer Börsengang. Also ich habe noch nie so einen großen Börsengang erlebt. Also alleine von der Größe, aber auch vom Hype, der entstanden ist. Max hat es gesagt, es sind viele Retail-Investoren dabei. Das löst natürlich den Hype auch aus. Also gerade auf X, auf LinkedIn, auf Instagram sieht man überall News zu dem Thema. Für mich war es auch ein großes Marketing-Event. Ich denke, das ist einfach klassisch auch für Elon Musk-Unternehmen. Der vermarktet seine Unternehmen sehr, sehr gut. Und dann springen auch noch die Banken drauf auf, die Broker, Trade Republic und so. Das hat das Ganze ziemlich groß gemacht. Für mich war das ein Stück weit auch ein Börsengang, der viel auf die Vision gelenkt hat. Also es ging wenig um die Bewertung, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Das ist auch klassisch für Elon Musk Unternehmen und das ist auch der Grund, warum ich sage, ja, wahrscheinlich ist es schon ziemlich teuer bewertet, weil viele Kleinanleger gehen rein, weil sie an die Vision glauben. Ist ja auch in Ordnung, aber die Bewertung war irgendwie so ein bisschen zweitrangig.
Und was ja auch der Knaller ist, jetzt, wo wir bei uns einfachen Menschen mal sind, muss ich auch sagen, wir sind jetzt dank dieses Börsengangs näher von unserem Reichtum her am zweitreichsten Mann der Welt, als der zweitreichste Mann am erstreichsten Mann der Welt ist. Elon Musk ist jetzt, glaube ich, Billionär, wenn ich das so richtig sehe. Und Larry Page krebst damit, keine Ahnung, mickrigen 240 bis 260 Milliarden muss der da zurechtkommen. Das ist natürlich schon krass. Also das ist wirklich, also da fragt man sich, was das jetzt für eine Marktmacht auch ist. Was kann man damit anstellen? Das ist schon sehr, sehr wild.
Wie seht ihr denn das Ganze? Wir hatten euch beide ja auch schon immer mal zu Gast, wenn es um die Magnificent Seven gegangen ist. Da wart ihr beide auch schon mal als Experten da. Wenn man sich so die Wettbewerbe auch anschaut, also Amazon zum Beispiel, haben die nicht auch Potenzial? Und da sieht man ja auch öfters mal, dass sie auch im Thema Raumfahrt und Space ja durchaus auch ihre Fühler ausstrecken. Was bedeutet das für die Magnificent Seven? Wird Elon Musk da noch stärker in Tesla investieren können? Wird es da irgendwelche Verschiebungen geben? Oder wird das eigentlich erstmal auf diesen ganzen hauptsächlich Tech-Sektor erstmal gar keine Auswirkungen haben.
Oder wird es jetzt die Magnificent Eight genannt?
Wann wird SpaceX in die Mag 7 aufgenommen?
Das kann natürlich passieren. Ne? Diese Labels werden ja auch sowieso frei erfunden und zugeteilt. Von daher, da ist viel möglich. Viele Fragen auf jeden Fall. Wie es dann natürlich genau weitergeht. Also natürlich stand jetzt hat Elon Musk im Rahmen vom SpaceX IPO keine einzige Aktie verkauft. Ne? Es wurden ja erstmal nur 5% von dem Börsenwert, die 75 Milliarden Dollar, eingesammelt. Kein Bestandsinvestor hat meines Wissens verkauft. Das dürfen die erst nach den Lock-up-Perioden, die bei SpaceX sehr unüblich gestaltet sind. Ne? Normalerweise hast du ja so eine 180-tägige Frist als Bestandsgesellschafter. Die ist jetzt hier etwas anders geregelt, dass es, glaube ich, gewisse Meilensteine gibt. Aber genau, deswegen fraglich natürlich, wie das die anderen Tech-Werte beeinflusst. Aber SpaceX ist da eher, ich würde sagen, One-of-a-Kind-Company. Also wenn man sich die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens ansieht, in den letzten Jahren sind 80-90% aller Payloads im Orbit, also alles, was hochgeschossen wurde per Rakete, ist über SpaceX hochgeschossen worden. Also dieses Unternehmen hat eine extrem gute Marktstellung. Und darauf aufbauen hat das Unternehmen natürlich auch diese Infrastruktur genutzt, um dann auch die ganzen Starlink-Satelliten ins Weltall zu schießen. Also 2/3 aller Satelliten weltweit sind von Starlink. Also alle aktiven Satelliten, muss man dazu sagen. Also man sieht, dass SpaceX quasi auf einem Wettbewerbsvorteil direkt den nächsten aufbaut. Und wo natürlich jetzt, das sind ja mehr oder weniger dann die drei Geschäftsbereiche, ne? Man hat einmal das Launch-Geschäft, Raketen ins Weltall zu befördern. Dann Starlink ist der zweite große Geschäftsbereich, auch der profitabelste oder der aktuell einzig profitable Geschäftsbereich von SpaceX. Auch der größte mit, ich glaube, 11 Milliarden Umsatz von 18 Milliarden Gesamtumsatz, 18,7 Milliarden Gesamtumsatz. Und jetzt haben wir quasi der neueste Geschäftsbereich mit XAI oder auch generell AI heißt der Geschäftsbereich. Aber es meint eben XAI, der ja erst Anfang des Jahres dazugekommen ist im Rahmen der Fusion von SpaceX und XAI. Und da liegt natürlich sehr viel Zukunftsmusik drauf. Aber auch da gibt es natürlich sehr beeindruckende Werte, dass XAI in der Lage war, ein Data Center innerhalb von 122 Tagen aufzubauen, wo andere 3 Jahre dafür brauchen. Das hat selbst der Nvidia-CEO gesagt, dass das übermenschlich ist, mit welcher Geschwindigkeit. Von daher bin ich da sehr gespannt, was sich da noch ergibt. Also das Unternehmen steht aus meiner Sicht hervorragend da. Aber die Bewertung mit dem über 90-fachen des Umsatzes ist stand jetzt sehr hoch. Da kann sich natürlich auch sehr viel daran ändern. Also SpaceX musste in diese Bewertung reinwachsen. Aber wie man ja auch von Wachstumsunternehmen gewohnt ist, je höher die Bewertung, desto mehr Zukunftspotenzial ist ja eingepreist. Und desto volatiler ist ja auch die Aktie, weil die Zukunft ist ja ungewiss. Und wenn der Großteil des Werts eben in der Zukunft liegt, ist er eben ungewiss und basiert eben auch auf Erwartungen. Deswegen, glaube ich, können sich da sehr viele auf stark schwankende Kurse einstellen. Und das kann natürlich auch eine Chance sein, aber auch natürlich ein Risiko für einige.
SpaceX ist aber absolut nichts für dich, Dominik, oder? Oder gibt es da noch eine kleine Chance, dass du sagst, da gehe ich noch mit einer kleinen Position irgendwie rein? Oder
Also für mich ist es definitiv nix. Also ich wünsche jedem viel Erfolg, der dabei ist, aber für mich ist es wirklich nichts, weil wie Max gesagt hat, also es ist eine Aktie, wo man auf die Zukunft wettet, und ich gehe immer in Aktien, wo ich die Zukunft sehr gut einschätzen kann. Also bei SpaceX ist es einfach schwierig, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Berkshire Hathaway angucke, da weiß ich, die verdienen nächstes Jahr ungefähr 60 Milliarden, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber ich kann die Zukunft einschätzen. Und bei SpaceX ist da sehr viel Unsicherheit dabei, deswegen bin ich da schon raus. Der zweite Grund, warum ich raus bin, ist die Bewertung, haben wir ja schon drüber geredet. Ich finde es schon extrem ambitioniert, da reinzuwachsen. Und Unternehmen, institutionelle Anleger wie Alphabet und auch andere haben SpaceX vor 1-2 Jahren, wenn ich es richtig weiß, zu einer Bewertung von 200 Milliarden ungefähr eingesammelt. Jetzt sind sie beim 10-fachen. Das ist, finde ich, schon ein großer Indikator, warum die Bewertung zu teuer ist. Auch weil der Hype gerade so entsteht. Das ist auch ein Indikator, warum sie teuer ist. Und ja, ein dritter Grund ist vielleicht auch, für mich ist es wie ein Lottoschein, in SpaceX zu investieren. Wie gesagt, man weiß vieles nicht, man hofft vieles, aber es ist einfach eine große Glückskomponente dabei. Und für mich ist so ein Lottoschein, so ein Zock, so ein, ich will nicht sagen Glücksspiel, aber sowas in die Richtung ist einfach nichts für mich. Da will ich lieber verlässlich mein Vermögen steigern, und ich will auch nicht immer hoffen und beten.
Ja, also ich höre raus, also ich glaube, dass wir uns alle einig sein können, dass das Unternehmen einen soliden Case hat und auch richtig vorangeht, aber einfach ultra hoch bewertet ist dafür, und da, wie du schon gesagt hast, Dominik, da halt erstmal reinwachsen muss, ne? Und das heißt ja, bei meinem 90-fachen KGV heißt das ja, dass du das erstmal
reinwachsen musst. Sogar des Umsatzes, nicht des Gewinns.
Oh Gott, des Umsatzes. Ja, stimmt, der Gewinn gibt's ja gar nicht, gibt ja nur einen Verlust, ja. Das heißt, da musst du erstmal reinwachsen, und dann musst du noch da reinwachsen, weil der Max sucht ja nach Aktien, die dann noch sich verzehnfachen, da musst du auch nochmal reinwachsen. Also, das wird auf jeden Fall eine Menge Zeit kosten, eine Menge Hype, bis man da hinkommt. Und wir hatten es ja auch schon, oder du hattest es ja schon angesprochen, dass wir jetzt, wir haben ja jetzt noch so ein paar solcher Börsengänge vor der Brust. Ich frage mich, wo das Geld dafür herkommen soll überhaupt alles. Also heißt das, dass andere Werte jetzt in den Keller gehen? Manche sagen ja schon, ja, für SpaceX sind sehr viele Bitcoin verkauft worden, damit die Leute in SpaceX gehen konnten. So, wo kommt das Geld her? Das klingt für mich so ein bisschen wie die Videospieleindustrie wartet ganz gespannt drauf, dass GTA 6 rauskommt, weil sie glauben, dass sie dann keine Spiele mehr verkaufen können.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da findet sich auf jeden Fall Geld. Also ich meine, es sind ja die Themen der Zukunft, und ich glaube, da geht sehr viel Geld definitiv rein. Ob das jetzt begründet ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich sehe da ehrlich gesagt kein Problem, dass da dieses Geld in der Größenordnung aufgetrieben wird. Es liegt immer irgendwo Geld auf der Seitenlinie und wartet, investiert zu werden. Und gerade auch, weil die Börsen ja auch relativ hoch stehen aktuell, sehe ich auch weiterhin da in der Hinsicht noch viele Möglichkeiten. Oder auch, dass sich Leute andere Möglichkeiten suchen neben den Standardwerten. Und da kommt natürlich so ein neuer Börsengang wie Anthropic oder OpenAI sehr gelegen, die ja auch wirklich brutal wachsen, ne? Also wenn man sich überlegt, Anthropic hat, glaube ich, letztes Jahr 30 Milliarden Umsatz gemacht. Dieses Jahr machen die 100 Milliarden Umsatz. Wahrscheinlich in 1-2 Jahren 300 Milliarden Umsatz. Also sind unfassbare Wachstumsraten. Und bei SpaceX sehe ich da auch eine ähnliche Wachstumsdynamik. 2025 haben sie ja 18,7 Milliarden Umsatz gemacht. Jetzt hat ja SpaceX 2 Deals eingetütet mit Anthropic und Google selbst, die wahrscheinlich in den nächsten 12 Monaten etwa 26 Milliarden Umsatz bringen. Also unfassbare Deals mit Blick auf Data Center. Also da sind auf jeden Fall einige spannende Deals in der Pipeline. Und wie angesprochen, xAI, die Tochtergesellschaft von SpaceX, ist ja am schnellsten daran, diese Data Center aufzubauen. Deswegen glaube ich, gibt es da einen sehr, sehr starken Wachstumsmotor mit natürlich Data Centern auf dem Boden, aber dann auch langfristig in, ich weiß nicht, 3 bis 5 Jahren auch im Weltall. Gibt natürlich auch noch einige Risiken und Herausforderungen, die es da gibt, wenn du Data Center als Satellit ins Weltall beförderst. Aber du hast natürlich deutlich weniger Limitierung durch Energie, durch Platz, durch Regulatorik und so weiter wie am Boden. Natürlich hast du auch Probleme wie Strahlung und Ähnliches, die im Weltall eine Rolle spielen. Kühlung ist auch anders. Aber ja, das ist natürlich ein Wachstumsfeld, wo noch sehr viel passieren kann. Auch das Thema Asteroiden-Mining, ne, dass du Bergbau auf Meteoriden betreibst. Da ist natürlich SpaceX wäre auch einer der ersten, die das angehen könnten. Oder auch eine Mars- oder Mondsiedlung. Muss man natürlich gucken, ob da dann wie so eine Art eigene Wirtschaft da entsteht. Aber da gibt Da gibt es natürlich sehr viel Zukunftsmusik, die muss aber natürlich auch geliefert werden. Aber ich sehe definitiv spannende Wachstumsfelder. Aber bis wann das dann kommt und in welchem Umfang, das ist hier eben ganz klar die Frage.
Aber ist das nicht alles ein bisschen wild? Also wir haben dieses, also es ist ja so, das ist ja wie, du kaufst einen Science-Fiction-Roman, in dem es irgendwie um Raumschiffe geht, in dem es um KI geht, in dem es um irgendwie Space Stations geht, Satelliten, dann geht es auch noch um X. X haben wir ja auch noch ein bisschen untergejubelt bekommen dann mit der ganzen Aktie. Also ich kann das schon gar nicht mehr fassen, dass man das irgendwie als Unternehmen treiben möchte. So, ist euch das nicht ein bisschen wild?
Wild erscheint es auf jeden Fall auf den ersten Blick. Aber tatsächlich eine Zahl im S1-Filing fand ich besonders beeindruckend. Wie viel Geld, glaubt ihr, hat es gekostet, in den 24 Jahren sowohl SpaceX aufzubauen als auch Starlink? Also wie viel Geld hat SpaceX an Eigenkapital von Investoren eingesammelt, um das aufzubauen? Was ist denn eure Schätzung dafür?
Wahrscheinlich über 100 Milliarden. Eher Richtung 200, 300 Milliarden, würde ich sagen.
So, bei dir? Dein Tipp?
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, so dreistellige Milliardensumme.
Carsten, bei dir?
Ich war bei 300 Milliarden, habe ich mir jetzt so gedacht.
Also nur an Eigenkapital von Investoren eingesammelt, hat SpaceX selbst das Raketengeschäft und Starlink das Satelliten-Internet-Business aufzubauen, 9 Milliarden Dollar. Durch den IPO jetzt haben sie 80 Milliarden Dollar auf der Bank. Und das ist ja quasi zehnmal so viel Geld. Und ich glaube, die Innovationsgeschwindigkeit wird weiterhin sehr hoch sein. Also sie haben sich da so gesehen einen extrem guten Vorteil verschafft, um eben Data Center Weltall und die anderen Innovationen, die da noch kommen werden. Also alle wollen ja jetzt gefühlt Data Center Weltall machen. Alphabet will das machen, super viele andere. Also man muss sagen, SpaceX ist extrem kapitaleffizient. Also kein anderer aus meiner Sicht hätte für 9 Milliarden Dollar in 24 Jahren SpaceX und Starlink zusammen aufbauen können. Das wäre unmöglich gewesen. Und da scheitern ja auch jetzt noch viele dran. Deswegen sehe ich eher, dass die Vorteile, die sich da akkumulieren, immer größer werden. Die Frage ist dann eben nur nach der Bewertung, wann wäre ein spannender Zeitpunkt zuzuschlagen. Aber wenn SpaceX es schafft, ich weiß nicht, in 2 Jahren auf 100 Milliarden Dollar Umsatz zu kommen, dann ist für mich zumindest dieser Case validiert. Und wenn die Bewertung stimmt, würde ich dann zum Beispiel einsteigen, falls ich nicht schon durch die Fusion von Tesla und SpaceX dann indirekt zum Aktionär wäre. Aber das ist dann nochmal eine andere Frage.
Ja, also die haben 9 Milliarden ausgegeben. Das macht ja die ganzen Diskussionen von der Koalition über unseren Bundeshaushalt noch trauriger.
Ja, das ist nochmal eine andere Dimension. Also so viel Geld haben sie von Investoren eingesammelt, genau, an Eigenkapital. Fremdkapital kam natürlich noch später dazu, vor allem im Rahmen dann von der XAI-Übernahme und dem Datacenter-Build-Up in dem Kontext.
Meint ihr, wir erleben jetzt durch diesen Börsengang und die ersten Tage scheinen ja jetzt ganz gut zu laufen, es ist nicht irgendwie zum Crash gekommen, dass wir generell, wir sprechen immer viel über Aktienkultur und dass die Leute doch mehr für ihre Geldanlage machen wollen, jetzt wie viel wird die Tage vielleicht auch mal veröffentlicht, wie viel sozusagen jetzt auch vielleicht angefangen haben durch so einen Börsengang wie von SpaceX, werden denn davon vielleicht oder wird sich die Aktienkultur dadurch vielleicht ein bisschen verändern und werden dadurch vielleicht auch andere Unternehmen, die vielleicht eher defensiver unterwegs sind, davon auch profitieren, weil man sagt, okay, so ein Aktien- oder so ein Börsengang kann auch wirklich so ein bisschen Hype auslösen und jetzt vielleicht im positiveren Sinne, nicht wie damals bei der Telekom-Aktie, dass eben auch insbesondere die Deutschen vielleicht dem Thema ein bisschen offener sind oder eher dann zurückhaltend sind, weil sie sagen, okay, das Ganze ist dann doch eher sehr spekulativ oder setzen dann tatsächlich, wie du das ja machst, Dominik, eher auf defensivere Werte und wir legen ja alle langfristig an, aber sagt, okay, ich gehe vielleicht erstmal in Aktien oder in Unternehmen rein, womit ich vielleicht mehr anfangen könnte.
Ja, schwer zu sagen, spannende Frage. Also ich denke, es verändert die Aktienkultur schon, weil viele neue Investoren in eine Raumfahrtaktie reingehen, die einfach riskant ist. Und ich glaube, so wie man an der Börse anfängt, so sammelt man auch die ersten Erfahrungen. Und oft kommt man nicht mehr, also ich habe angefangen, indem ich in Berkshire investiert habe, über Warren Buffett gelesen habe. Und das war erfolgreich und da bin ich dabei geblieben. Wenn ich jetzt als erste Aktie in SpaceX habe und die ist erfolgreich, dann bleibe ich vielleicht auch in dem Hightech-Bereich hängen. Also ich glaube, das verändert die Börsenlandschaft schon. Andererseits kann es natürlich auch runterkraschen. Die neuen Investoren können erstmal Geld verlieren, wie bei Telekom beispielsweise, und wieder von der Börse weggehen. Das könnte auch einige wieder abschrecken. Also schwer zu sagen, wo die Reise hingeht. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so gut, dass so ein Unternehmen, so ein großes Marketing-Event viele Investoren anzieht. Ich finde es besser, vertrauensvoll an die Börse ranzutasten, als in solche großen Visionen, und da werden auch große Zahlen genannt, wohin SpaceX wachsen will. ich finde, das ist oft ein bisschen zu viel Marketing einfach. Ja.
Deswegen ist es auch total spannend, dass wir heute so ein bisschen die unterschiedlichen Perspektiven hier zusammenbringen.
Ja, also ich würde sagen, Marketing, kann ich mir vorstellen, dass das zu viel Marketing ist. Ich glaube, derzeit ist alles irgendwie sehr stark Marketing. Es hat ja mit KI angefangen, wo auch viel erzählt wird, wo dann Stories irgendwie, unser Modell ist so gefährlich, wir wissen gar nicht, ob wir das launchen können und solche Geschichten, wo ziemlich viel erzählt wird oder wo halt dieser Circle, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, der Investment Circle von den KI-Unternehmen, die sich gegenseitig die Kohle hochschieben, um ihre Bücher hochzudrehen, so, das ist schon sehr, sehr viel, ne? Und ich glaube, wir können schon lange das Marketing nicht mehr trennen von den Aktienkursen, und Elon Musk hat halt verstanden, dass irgendwie am besten zu spielen, da kam halt viel zusammen. Ne? Ich muss immer an dieses, an das Desaster denken von, als Ronaldo einmal kurz die Colaflasche beiseite gestellt hat und gesagt, trink lieber Wasser, und der Aktienkurs von Coca-Cola darauf reagiert hat. Ne? Und das ist natürlich das System gut gespielt.
Ja, ich finde das spannend. Also Elon Musk, sein Job ist aus meiner Sicht, der eigentlich Geld einzutreiben für sein Unternehmen. So war es bei Tesla lange Zeit, jetzt sind sie profitabel und so ist es jetzt auch bei SpaceX. Also sein Job ist es, die Aktie sehr positiv oder das Unternehmen sehr, sehr positiv darzustellen, um besser Geld einzusammeln für seine Unternehmen. Weil SpaceX braucht einfach Geld, die sind defizitär. Und je besser er das vermarktet, desto besser für sein Unternehmen und desto schlechter, sage ich mal, für den neuen Anleger. Weil wenn die Aktie teuer bewertet ist, ist es ja schlechter für den Aktionär, als wenn sie billig bewertet ist, wenn ich sie neu kaufen will. Und Elon Musk macht das hervorragend. Aber für sein Unternehmen, ich glaube, für den neuen Anleger ist es eher schlecht, wenn das Unternehmen so gut vermarktet wird.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, es hängt halt sehr viel an der Person. Ich finde das immer spannend, dass er da auch so ein bisschen mit diesem Tony Stark, der Iron Man, so, das ist ja irgendwie so sein Bild, glaube ich, was da irgendwie draußen herrscht. So. Und natürlich dann seine politische Geschichte, die da gelaufen ist, die hat das natürlich jetzt nicht besser gemacht. Ja, ich würde sagen, es ist doch schon mal ein guter Rundumblick und wir sind sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ich hatte ja erwartet, dass das gelauncht wird und dann erstmal runtergeht, aber tatsächlich, wie Max schon sagte, hält ich das jetzt ganz gut. Also bleiben wir mal aufmerksam, wie sich das entwickelt.
Und es wird auch spannend bleiben voraussichtlich, ne? Weil jetzt kommen ja oder stehen ja bald die Indexaufnahmen an, ne? Also es hieß ja ursprünglich, dass es SpaceX quasi auf so einem Fast-Track-Weg ist, um in die ganzen Indizes von der ETS aufgenommen zu werden. Beim S&P 500 wird das wohl nicht der Fall sein, aber beim Nasdaq wohl schon. Normalerweise war da immer lange die Voraussetzung, dass ein Unternehmen eine gewisse Zeit an der Börse sein muss, gewissen Free-Float hat, also Aktien, die auch wirklich handelbar sind oder im Streubesitz besser gesagt. Und also gewissen Free-Float und eben auch gewisse Merkmale wie eben Profitabilität und so weiter. Aber das soll anscheinend zumindest bei der Nasdaq ausgehebelt werden. Das heißt, SpaceX könnte sehr viel schneller bei vielen Indizes, Nasdaq 100 und Co. reinkommen, was natürlich nochmal zusätzliche Kaufdruck reinbringen könnte. Aber aus meiner Sicht ist es natürlich immer sehr schwierig, kurzfristig zu sagen, was mit den Aktien passiert. Das ist da auch nicht mein Fokus. Für mich ist immer das Entscheidende, wie ist die Dynamik zwischen dem operativen Geschäft, also der fundamentalen Unternehmensentwicklung, und dann eben im Kontext die Bewertung. Stand jetzt ist die Bewertung eben nicht attraktiv aus meiner Sicht, aber das ist, wie gesagt, auch jetzt so eine statische Betrachtung. Unternehmen sind ja auch dynamisch und so auch die Aktienkurse. Und da bleibt es aus meiner Sicht abzuwarten, wie sich das da entwickelt. Die typischen Kursverläufe bei IPOs sind ja meistens immer, die Aktie steigt in den ersten paar Tagen und geht dann immer erstmal in Sinkflug, und danach ein Jahr oder so stehen viele Aktien tiefer und man kann da nochmal gut zuschlagen. Das hat man ja bei vielen anderen Werten gesehen. Also so ist zumindest bei klassischen IPOs. Es gibt natürlich auch Ausnahmen wie jetzt SPAC-IPOs oder auch Direct Listings. Da ist das häufig anders, weil die Anreizstrukturen eben auch nochmal andere sind. Aber ja, ich werde das, wie gesagt, bei SpaceX von der Seitenlinie begutachten, wie sich das da weiterentwickelt. Und vielleicht, wenn nicht die Fusion kommt von Tesla und SpaceX, dann werde ich möglicherweise auch separat SpaceX-Aktien kaufen. Aber dafür müsste ich noch ein bisschen mehr Kontext bekommen. Ich bin da sehr gespannt auf die Earnings Calls, die ich mir auch immer ansehe, beziehungsweise die Transkripte durchlese und mit Notizen mache. Das hilft mir immer sehr viel, meinen eigenen Investment Case aufzuformen und eben auch genau zu gucken, was es da an qualitativen Kontext gibt, weil dass die Bewertungen ja, die quantitativen Kennzahlen dann noch sehr hoch sind, das ist ja sehr auffällig. Aber das in einem gewissen Kontext einzuordnen, ist ja halt immer das Entscheidende, um da auch langfristig die beste Entscheidung für sich zu treffen.
Wunderbar.
Auf jeden Fall spannende Zeiten und schön, dass wir drüber sprechen konnten, so spontan, dass ihr beide Zeit hattet. Max, Dominik, klasse, dass ihr wieder mit dabei wart im Kapitalcafé. Also folgt Dominik unbedingt auf Wikifolio und Max, wir lesen und hören uns weiter auf X auf jeden Fall. und Carsten, wir auf jeden Fall in der nächsten Ausgabe vom Kapitalcafé wieder.
Ciao, schönen Abend.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.